Ist ja so witzig, gell? Wenn die und ihre Tüte da so rausgucken. Man denkt ja, total bescheuert, kann einem selber nicht passieren. Also ich habe das Stück schon vorher gekannt und habe gedacht, also echt unmöglich. Und dann am Sonntag oder Montag letzte Woche war es, meine Frau mit dem Großen beim Einkaufen und ich hatte die beiden Kleinen zu Hause. Der Kleine ist ein halbes Jahr alt und wir waren die ganzen letzten ein, zwei Wochen relativ krank, Durchfall und Pupsen und Kopfweh und was ich alles. Und dann habe ich den Kleinen so auf dem Arm, ja, und dann stinkt es plötzlich. So. Dann denke ich, Mensch, Jona, du stinkst, wenn du 14 tust. Dann habe ich weiter rumgetragen, dann ein paar Minuten später, wieder so ein Geruch. Dann denke ich, Jona, du furzt ja ohne Ende. Er hat nichts verstanden, er hat nur gelacht und so, ging es gut. Und noch ein paar Minuten später hat es wieder gestunken. Und ich sage, Jona, der furzt ohne Ende. Also ich war total hin und weg, dass er in so kurzer Zeit so oft furzen kann. Und dann sagt Silas zu mir, Jona hat AA drin. Dann habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, der hat gefurzt. Dann habe ich die Windel aufgemacht und es war tatsächlich also AA drin. Ja. Und es ist schon so, dass Dinge, die man nicht wahrhaben will, ich wollte nicht, dass da irgendwas drin ist, weil dann muss ich es ja auch raus, meine Frau war nicht da. Ich habe das total erfolgreich verdrängt gehabt. Gell. Ja. Also da ist schon ein Zusammenhang zwischen dem, was wir wollen und ob wir es wahrnehmen wollen, und ich wollte es nicht wahrnehmen. So, das war der Einstieg. Wir haben ja diese Predigtreihe gehabt, ein Dufterhaufen. Das klingt ganz nett und wir haben dieses fantastische Bild hier oben, diesen duftenden Haufen, und ich bin heute mit dem Thema dran, ein Dufterhaufen, also ein Haufen verbreitet sich. Und jetzt guckt euch diesen Haufen an, von Verbreitung keine Spur. Und jetzt muss man eine Brücke finden irgendwie, so Thema Verbreitung, Vermehrung und dann so ein Haufen und nichts tut sich, der liegt einfach so da, so ein bisschen. Und dann ist mir ein Foto in die Hände gekommen, das bringen wir gleich, aber ich wollte noch ein paar Worte davor sagen, dass ihr so ein bisschen vorbereitet seid. Es trifft nicht den Geschmack von jedem, das Foto, aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass so ein Haufen durchaus die Tendenz haben kann, sich verbreiten zu wollen, und dass man dieser Verbreitung in Form von Windeln entgegenwirken muss. Okay, nur ganz kurz. Das ist Alltag für alle Eltern, Kinder, ja. Und es ist nicht ein Automatismus, dass ein Haufen sich automatisch verbreitet, sondern da steckt irgendwie oft was dahinter. Und bei dem Thema heute geht es ja um Gemeinde. Es geht um Christen, die sich vermehren, die sich verbreiten. Und da geht es jetzt, man kann nicht einfach so sagen, ja, wir haben einen Auftrag, dass Christen andere Christen Menschen ansprechen sollen, dass die auch zum Glauben kommen, dass einfach mehr werden. Mission, dann fallen einem Kreuzzüge ein, und Mission ist furchtbar und intolerant, und dadurch so viele Gedanken kommen da bei diesem Thema, und deswegen werde ich ein klein wenig ausholen bei dieser Thematik. Wir haben beim Theaterstück gehört, da ging es irgendwie um Sterben, mit Papiertüte geboren werden, mit Papiertüte sterben. Ich habe einen ganz lieben Freund, der hat inzwischen geheiratet, als ich vor 10 Jahren zum Glauben gekommen bin, war ich so begeistert von Jesus, dass ich ihm das erzählt habe. Und habe ihm erzählt, dass wenn wir nicht an Jesus glauben, dass wir direkt verloren gehen, wir kommen in die Hölle. Und in meinem Enthusiasmus, ja, manch einer von euch denkt auch, Hölle, wir sind krass und komisch, altmodisch und... Und ich habe es ihm so erzählt und er hat zugehört und hat es irgendwie verstanden, aber irgendwie ganz weit von sich gewiesen, so wie der Typ mit der Papiertüte da über dem Kopf und die anderen. Und dann hat er geheiratet, eine ganz liebe Frau, und ich habe mit ihr auch viel gesprochen, ganz intelligente Dame, und die ist so ein bisschen eher buddhistisch orientiert und irgendwie anders. Und wir haben da viele Gespräche geführt, und jetzt war vor 4 Wochen war Geburtstagsfeier von meinem Freund, und wir sind ins Gespräch gekommen und ihr Vater war gestorben. Und dann sage ich, wie geht's dir damit, dass der Vater gestorben ist? Gut, er war schon über 70, aber trotzdem. Und dann sagt sie, na, ich war zu Hause, also bei ihren Eltern, wo der Vater gestorben ist. Und sie hat mitgekriegt, wie er gestorben ist. Und er ist dann danach nochmal erschienen, sagt sie. Und dann Partystimmung sah laut, und es war eigentlich nicht so die Zeit, dass er irgendwie über das Thema da weiter nachzuhaken, weil da kommen ja alle Themen. Was ist nach dem Tod, was ist nach dem Sterben und wieso und weshalb und... Und dann fragt sie mich, kennst du das Buch von Brüder Löwenherz? Wer kennt es von euch? Die Brüder Löwenherz? Okay, Panor. Da geht es um ein Geschwisterpaar und um der ein Junge stirbt. Und bevor er stirbt, der ist schwer krank, tröstet ihn seinen Bruder und sagt, mach dir keine Sorgen, du kommst nach Nangiala. Also das ist ein anderes Land irgendwie und er stirbt tatsächlich, er kommt in dieses andere Land und der andere stirbt auch und dann leben sie in diesem anderen Land und dann wilde Abenteuer müssen sie durchstehen und dann am Ende von dem Buch stirbt der andere Bruder wieder, ist am Sterben, er wird gelähmt und der andere ist ganz traurig, wieder seinen Bruder zu verlieren und dann sagt er, mach dir keine Sorgen, es geht nach Nangiala, also ins nächste Land. Und meine Freundin, die sagte, das Buch hat ihr einfach geholfen, den Tod zu verstehen. Und als ich das Buch gelesen habe, dann so, da war es richtig traurig, als dass der Bruder sterben muss. Und ich war dann durch diese Vorstellung, dass die beiden Brüder sich im nächsten Land wieder treffen, irgendwie getröstet. Das hat mir so gut getan, weil es so schmerzhaft ist, Tod, Abschied nehmen, Sterben, Trennung. Und es war einfach tröstlich. Und die Frage ist aber nicht, ob irgendwas tröstlich ist. Die Frage ist, ist es wahr? Stimmt es? Ist es so, dass wenn wir sterben, dass wir in irgendein anderes Land kommen, es geht irgendwie weiter? Und alle Völker auf der Welt beschäftigen sich mit der Frage. Ob das Buddhisten sind, Hindus, Moslems, alle. Und die meisten von uns, wir verdrängen das relativ lange, bis halt irgendein Schicksalsschlag uns wieder zurückholt. Und wir wollen es aber nicht verdrängen. Wir wollen es heute besonders nicht verdrängen, weil es geht um das Thema Vermehrung, Verbreitung, Ausbreitung. Wir haben 4 Punkte heute, die ich mit euch durchgehen möchte. Der erste Punkt ist, dass Gott, der Schöpfer des Universums, in seinem Wort gesagt hat, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes erklärter Wille als der Schöpfer von allen Menschen, von allen Dingen, der sagt, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, nicht in Unkenntnis lassen. Die sollen, solange sie auf dieser Erde sind, nicht irgendwie im Unklaren sein. Die sollen genau wissen, was Sache ist. Und heutzutage muss kein Mensch mehr im Unklaren bleiben. Keiner. Und das ist mir total wichtig. Jeder, der hier auf der Suche ist und sich diese Fragen stellt, lass dir gesagt sein, Gott hat auch ein Interesse daran, dass du Bescheid weißt, was danach ist. So, und weil es Gott so wichtig ist, hat er seinen Sohn geschickt. Und wir sind beim zweiten Punkt. Menschen können verloren gehen. Das klingt jetzt auch wieder so hart, so irgendwie so ein bisschen weltfremd und man denkt dann gleich an katholische Kirche, Hölle, Angst machen und so. Und da möchte ich mit ein paar Bibelstellen einfach so ausholen. Ich bin mit 14 Jahren konfirmiert worden und dann war so die Aufgabe von der Pfarrerin an uns, dass wir uns einen Konfirmationsspruch aussuchen müssen. Wir haben also so ein paar Verse bekommen, ja, und dann durften wir uns einen aussuchen. Und ich lerne nicht so gern und auswendig was vorsagen, das ist auch nicht mein Thema. Und dann habe ich mir das so überlegt, also welchen Vers nehme ich? Und dann habe ich alle Verse angeschaut und ich habe es dann ganz einfach gemacht. Ich habe einfach die Worte gezählt von allen Versen. Und den mit den wenigsten Worten, den habe ich genommen. Musste ich ein bisschen auswendig lernen, am schnellsten aufgesagt und dann war es gut. Und der Vers hieß, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und den habe ich dann in der Kirche bei der Konfirmation aufgesagt, den Vers. Und ich habe mit diesem Vers nichts anfangen können, überhaupt nichts. Und wenn du diesen Vers dir einfach so mal so anschaust und jetzt mal einfach mit nüchternem Verstand den Vers liest und überlegst, was sagt dieser Vers? Der Sohn des Menschen ist Jesus. Also Jesus hat es selber gesagt, den Vers. Und schon klar, Jesus spricht davon sich jetzt. Also er sagt, Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann heißt es für mich als logisch denkender Mensch, also Jesus hat einen klaren Auftrag gehabt und er sucht Menschen und die will er retten. Und wovor will er sie retten? Vor ihrem Verlorensein. Darum ist er gekommen. Und wenn Jesus kommt, um jemanden zu retten, weil er verloren ist, dann muss es Menschen geben, die verloren gehen. Das ist eigentlich ganz logisch. Und dazu muss ich das noch gar nicht glauben, ob das wirklich so ist. Ich werde einfach nur damit konfrontiert, dass Jesus das von sich behauptet hat. Und dann im Johannesevangelium spricht Jesus mit einem jüdischen Lehrer und dann sagt er, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt geht er wieder mal an diesen Vers so ran, ganz nüchtern mit Verstand und überlegt, was heißt dieser Vers, was sagt dieser Vers für mich? Gott liebt die Welt, er liebt alle Menschen. Und er schickt Jesus seinen Sohn, damit jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, als der Sohn Gottes, der gekommen ist und für uns gestorben ist, um zu sünden, dass der nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und jetzt tue ich einfach ganz nüchtern diesen Umkehrschluss machen, das darf man nicht immer in der Bibel. Und wenn ich das jetzt hier in diesem Fall mache, dann heißt es, wer nicht an Jesus Christus glaubt, der geht verloren. Ja, und das sind so richtig harte Worte, finde ich. Und dann sprichst du mit deinen Freunden über das Thema und sagst, ja, Menschen können verloren gehen und erzähl es in der heutigen aufgeklärten Zeit irgendjemand, dass es sowas wie ein Verlorensein gibt. Was heißt überhaupt Verlorensein? Wenn Gott, oder als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen geschaffen, dass er Gemeinschaft mit ihm haben kann. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen und er will Kontakt mit uns haben. Und wir Menschen, wir leben aber nicht so, also keiner von uns, weder ich noch ihr, dass wir mit dem heiligen Gott irgendwie in Kontakt treten könnten. Dem heiligen, vollkommenen, liebenden Gott. Unsere Sünde, das, was wir verbocken, unsere Gedanken, die schlechten, die trennen uns einfach davon. Es ist nicht möglich, dass wir durch irgendwas, durch Anstrengung oder so, mit diesem Gott in Kontakt kommen können. Und nicht erst, wenn wir tot sind, sondern wir können jetzt schon, also eigentlich nicht mit diesem heiligen Gott in Kontakt kommen. Wir sind jetzt schon getrennt von Gott. Jeder einzelne Mensch, wie er auf dieser Welt ist, ist eigentlich getrennt von Gott. Und wenn wir sterben, dann bleiben wir genau in diesem Zustand. Also wir bleiben weiterhin getrennt von Gott. Und das heißt einfach nur verloren gehen. Nicht gefunden worden sein, verloren gehen, verloren bleiben. Das ist ein unbequemes Thema, das ist mir durchaus bewusst. Und solange man hier lebt, kann man es relativ erfolgreich verdrängen. Aber wenn der Tod näher kommt oder Schicksalsschläge anstehen, dann rückt es eventuell ins Bewusstsein. Und Jesus hat total häufig davon gesprochen. Der nächste Vers, da spricht Jesus jetzt wiederum und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jetzt leben wir auch in einer toleranten Zeit, ja, und wir haben den interreligiösen Dialog. Und wenn sich heute jemand hinstellt, wenn ich mich heute hinstelle und sage, diesen Satz hat Jesus gesagt, und er sagt, kein einziger Mensch kommt zum himmlischen Vater, zu Gott, außer durch mich, durch Jesus Christus. Dann ist mir bewusst, dass wenn jetzt ein Buddhist, ein Moslem, ein Hindu, irgendein anderer hier sitzt, der nicht den christlichen Glauben teilt, der sagt, du spinnst. Das ist ja absolut intolerant. Du stellst eine Behauptung auf und sagst, die Christen wären bessere Leute. Aber das sage ich gar nicht. Ich zitiere jetzt nur Jesus und sage, Jesus hat gesagt, es gibt nur diesen einen Weg. Und diesen nächsten Vers, der steht schon dran. Ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Und das ist wieder genau das gleiche Bild. Ihr stellt euch vor, da ist ein großer Saal, das Paradies und der Himmel und da ist eine Tür und diese Tür ist Jesus. Und er sagt, durch mich geht's hinein. Und selbst wenn du jetzt nicht glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann kannst du zumindest an dem Punkt sein und sagen, Jesus behauptet tatsächlich von sich, dass man ohne ihn nicht in den Himmel kommt. Das kann man mit Verstand, ohne Glauben kann man das so sagen. Und dann liegt es an einem selber, wie man zu diesem Jesus steht. Wichtig ist mir jetzt an diesem Punkt einfach nur festzustellen, es gibt tatsächlich, ob wir das als angenehm empfinden, als weniger tröstlich, als aufwühlend, es gibt einen Zustand, der verloren gehen heißt, der ewiges Getrenntsein von Gott bedeutet. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und da werde ich jetzt relativ persönlich, das ist die Frage, bist du gerettet? Bist du durch diese Tür, bist du durch Jesus durchgegangen? Und das will ich jetzt nicht irgendwie so ausgrenzen oder ausschließend fragen, sondern ich will einfach nur fragen, ist dir bewusst, dass es sowas wie eine Türe gibt? Ist dir bewusst, dass es dann einen Unterschied gibt zwischen Menschen, der mit Jesus was gemacht hat oder jemand, der das noch nicht gemacht hat? Und jetzt werden einige unter euch hier drin sitzen, die sagen, ja, ich weiß, ich bin gerettet. Nicht, weil ich so toll bin oder so, sondern ich bin gerettet, weil ich weiß, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Und da gibt es andere von euch, die sagen, ja, das mit Jesus, das ist auch schon ein feiner Kerl, aber das ist so ein bisschen krass, was der da vorne sagt. Und es ist krass, es ist total krass, aber das ist nicht meine Idee, sondern es ist einfach nur das, was Jesus gesagt hat. Also ich zitiere im Prinzip nur, was Jesus sagt. Und dann steht Gottes Wort einfach so im Raum und es konfrontiert uns. Und deswegen so die Frage, Bin ich errettet? Bin ich aus dem verlorenen Zustand, in den ich reingeboren bin, bin ich aus diesem verlorenen Zustand in eine Position gekommen, wo ich von mir sagen kann, ganz erleichtert, ich bin gerettet. Jesus hat mich gefunden, ich bin errettet. Und ich weiß, dass ich auf ewig bei Gott bin. Als ich das zum ersten Mal so gehört habe, da war ich ja getauft, ich war konfirmiert, ich habe von Jesus gehört gehabt, ich habe sogar zu Gott gebetet. Jeden Tag habe ich zu Gott gebetet. Und als mir das jemand so gesagt hat, habe ich gedacht, das ist total krass irgendwie, das verstehe ich nicht. Das grenzt ja all die anderen aus, was ist mit den Hindus und den Moslems? Was ist mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Und es gibt einen Vers im Alten Testament, steht ja schon drin, da plagt sich Abraham und fragt sich, kann es sein, dass Menschen, die irgendwie unschuldig, dass sie irgendwie verloren gehen? Und dann heißt es so drin, sollte Gott, der Richter der Welt, nicht Recht üben? Und davon bin ich überzeugt, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich weiß, dass Gott gerecht richten wird. Und Gott wird mit jedem Einzelnen ganz gerecht umgehen. So, und jetzt gab es einen Dr. James Engel, Theologe, gläubiger Mann, und der hat sich damit beschäftigt, mit diesem Begriff errettet sein. Der hat sich mit Menschen beschäftigt, die errettet sind und wie es dazu gekommen ist, dass die errettet wurden, dass sie in diesen Zustand gekommen sind. Und er hat dann einfach mal so eine Skala aufgestellt, die wird man dann gleich sehen. Die geht von minus 8 bis 0, das ist einfach mal willkürlich von ihm gewählt, und er hat die Menschen dann einfach in diese Skala einsortiert. Wir fangen bei minus 8 an. Das sind die minus 8er. Das sind Menschen, die sagen, die Erde ist durch einen Urknall entstanden. Es gibt nichts wie eine schöpferische Kraft oder so. Es gibt einfach nichts Übernatürliches. Das sind die Papiertütenleute. Ja? Überhaupt nichts gibt's. Wir sind weltweit ca. 3%. Tendenz abnehmend. In allen Ländern der Welt gibt es solche Leute fast gar nicht. In Deutschland, in aufgeklärten Ländern gibt es sowas. In irgendwelchen anderen mystischen Ländern, wo andere Religionen herrschen, weiß jeder, dass es was anderes gibt. Das sind die minus 8er. Aber solche sitzen eventuell sogar hier in diesem Kino. Ich habe mal vor ein paar Wochen gepredigt und da hatte ich es mal kurz erwähnt, und dann kam anschließend einer auf mich zu und hat ein nettes Gespräch, und dann sagte er, ist auch einer von denen, die an nichts glauben. Einfach ein netter minus 8er. Ja? Die nächste Stufe sind die minus 7er. Die minus 7er, die denken und die fühlen, irgendwas muss es schon geben. So mit dem Verstand kann man das nicht alles so erklären. Also selbst Physiker, Naturwissenschaftler, die wissen irgendwie, es muss irgendwas geben. Das sind die minus 7er, das sind ein Tick weiter. Dann kommen die minus 6er. Und die minus 6er, das ist wahrscheinlich ein Großteil von der Bevölkerung in Deutschland. Die wissen, dass Jesus gelebt hat, die wissen, dass es die Bibel gibt und dass von Jesus nichts Negatives berichtet wird. Jesus ist ein feiner Kerl. Wenn du auf der Straße eine Umfrage machst, eine Meinungsumfrage, wer ist so die beste und die freundlichste Person, die du kennst, dann ist Jesus immer ganz vorne dabei. Weil er einfach liebevoll war und nett und Leuten geholfen hat, die bedrängt waren. Jesus ist ein guter Mensch. Und dem ist auch Moral und Ethik wichtig. Es ist nicht in Ordnung, jemanden umzubringen. Ja? Das sind die minus 6er. Und dann kommen die minus 5er. Die minus 5er sind Leute, die, wenn ein Schicksalsschlag in ihrem Leben kommt, dann kommen die so ins Nachdenken. Oder mein ehemaliger Chef war bei unserer Trauung dabei und der hat im Prinzip behauptet, er ist ein Atheist irgendwie, ja, wir haben auch oft diskutiert. Und nach Trauung kam er zu mir und sagte, das hat mich aufgewühlt. Als der Prediger gepredigt hat, da war ich aufgewühlt und das hat mich irgendwie provoziert. Der hat gemerkt, da ist irgendwas und irgendwie er braucht halt vielleicht ein anderes Fundament in seinem Leben. Das ist der typische Minus 5er. Der Minus 4er, das ist eine ganz nette Kerle. Wenn du auf der Straße jemanden triffst und du sprichst mit ihm über den Glauben und du sagst ihm, ja, Jesus ist gekommen, damit Menschen nicht verloren gehen. Menschen können tatsächlich verloren gehen. Dann sagt ein Minus 4er, das ist ja interessant. Das habe ich so noch nie gehört. Der ist total offen, so jemand, ja. Also seit ich jetzt diese Skala kenne, ich kenne ihn jetzt schon eine ganze Weile, wenn ich dann mit jemandem spreche und er sagt so, ja, das ist ja echt interessant, dann denke ich, minus 4er. Ja. Herrlich. Und jetzt, das ist keine Wertung drin bei minus 8er, das ist einfach so, ja. Und dann kommen die minus 3er, das sind die kommen dann auch schon gelegentlich in Gottesdienst, da werden hier einige sein, minus 3er. Ja? Die kommen nicht in Gottesdienst, weil sie sagen, ja, ich spüre, dass ich Gott brauche. Ich bin richtig auf der Suche. Sondern die kommen noch, weil es einfach cool ist und Cinemax und so, mir gefällt es gut und wir freuen uns, dass ihr da seid. Ja, -3. Die sind so ganz offen. Und dann kommen die -2er. Die -2er, die sind noch eine Stufe weiter, die sitzen jetzt beim Lobpreis drin und dann müssen die plötzlich weinen. Die sind angerührt und die merken, da zieht es mich hin, hier ist Heimat. Hier kann ich was finden, hier wird mir was präsentiert, was mir bisher total gefehlt hat. Und die können das auch schon formulieren, die können das sagen. Und die weinen regelmäßig. Als ich -2er war, also ich habe diese Stufen von circa, ja, ich war so -6 oder -5, da ging es bei mir gerade los so, ja, da war ich dann bei irgendwelchen Gottesdiensten und Predigten und mich hat es total aufgewühlt und ich wusste gar nicht warum, aber es war so, hat mich aufgewühlt. Und dann kommt die Stufe, wo du plötzlich verstehst, das ist, steht der Prediger vorne und sagt, deswegen ist Jesus gekommen und er musste sterben, damit deine Schuld vergeben ist. Und dann sagt er, ja, ich weiß, ich bin ein Sünder. Und der hat's begriffen. Das ist ein typischer -1er. Und das Einzige, was den -1er von jemandem trennt, der errettet ist, dass er noch nicht gesagt hat, Jesus, komm du in mein Leben rein. Ich nehme dich auf, vergib mir meine Schuld, ich brauche dich. Und wenn man das gemacht hat, ist man ein Nuller. Dann ist man errettet. Okay, und jetzt vermute ich mal, dass jeder Einzelne von euch sich hier einstufen kann. Ja? Und ich bin froh über jeden -8er, -7er bis zum Nuller. Alle sind hier herzlich willkommen. Ja? Und jetzt sind wir beim Thema, ein Haufen vermehrt sich. Die Vermehrung findet zahlenmäßig dann statt, wenn ein -1er auf die 0 rutscht. Dann haben wir eine Vermehrung. Dann ist ein Mensch wiedergeboren, sagen wir. Er ist ins neue Leben hineingekommen. Die Tüte ist weg, ja, und jetzt sieht er plötzlich die ganze Wahrheit. Diesen ersten Vers, den ich euch gesagt habe, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, der steht im Originaltext so drin, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das heißt so viel wie, wir werden zuerst errettet und wenn wir errettet sind, dann schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist und der Heilige Geist, der führt uns in die ganze Wahrheit hinein. Es ist völlig normal, wenn jetzt jemand hier ist, der zwischen -8 und -1 ist, dass dir manche Sachen einfach unverständlich erscheinen. In der Bibel heißt, ein natürlicher Mensch, also ein ganz normaler Mensch, der kann nicht annehmen, was von Gott ist. Es ist ihm eine Torheit. Es ist ihm völlig unverständlich. Und das heißt, wenn du an so einem Punkt bist, du sagst, das kann ja wohl nicht sein, das gibt es ja gar nicht, dann reg dich nicht drüber auf. Es ist total normal. Du kannst nicht erfassen, was Gott durch seinen Geist eigentlich erst offenbart. Dann ist einfach noch so eine Tüte auf deinem Kopf. Und so eine Tüte ist nichts Schlimmes. Es geht nur darum zu erkennen, dass eine Tüte da ist und dass er wegkommt. So, jetzt wissen wir also, dass Gott will, dass keiner eine Tüte hat. Wir wissen, dass wenn man mit einer Tüte im verlorenen Zustand bleibt und du kannst dich einstufen. Ja? Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Du hast einen Auftrag. Und jetzt spreche ich die Nuller an. Und ich spreche die an, die vielleicht auf -3, -2, -1 stehen. Wenn du dich mit dem Thema Christentum beschäftigst oder wenn du von -1 dann schließlich auf 0 rüberrutschen, dann gilt für dich, du hast einen Auftrag. Millionen von Menschen in dieser Welt suchen irgendwie Erfüllung in ihrem Leben. Die suchen einen Sinn. Selbstverwirklichung im Beruf. Irgendwie versuchen sie, sie wissen irgendwie, ich muss noch eine Aufgabe haben. Und wenn Gott dich geschaffen hat, wovon ich ausgehe, dann hat Gott für dich eine Aufgabe. Er hat einen Auftrag für dich. Und dieser Auftrag ist größer als das, was aus dir selber rauskommt. Sehr logisch, wenn Gott dir was gibt, dann hast du eine Bestimmung, dann hast du einen Auftrag. Und dann sagt Jesus, und das finde ich so frappierend, die letzten Worte, die er gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, zu seinen Jüngern, sagt er, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Auf der Folie haben wir das auch, ja? Nächste Folie ist das. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das war Jesus so eminent wichtig, dass er bevor er geht, sagt er, geht hin, ihr, die es begriffen habt, ihr die Nuller, geht hin und erzählt es allen Menschen. Und dann erscheint es seinen Jüngern und kommt wieder. Und dann sagt er, wieder, kurz bevor der Himmel aufhört, sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Würzburg, also in Unterfranken und Bayern und bis an das Ende der Welt. Und das heißt so viel wie, Wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt und jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, empfängt den Heiligen Geist, der hat einen Auftrag. Er ist von Jesus der Auftrag, diesen Auftrag fortzuführen, der vor 2000 Jahren den Christen, den Jüngern gegeben worden ist. Das ist ein Auftrag. Und dieser Auftrag heißt, dort wo du jetzt bist, das mag Würzburg sein, oder da wo du wohnst, deine Arbeitsstelle, da hast du einen Auftrag, hinzugehen, dass Menschen mit Jesus konfrontiert werden, dass sie eine Gelegenheit haben, Jesus kennenzulernen. Und gleichzeitig gilt dieser Auftrag für ganz Würzburg, für Unterfranken, für Bayern und bis an das Ende der Welt. Und das ist der Grund, warum eine Gemeinde, die für sich in Anspruch nimmt, eine Gemeinde sein, die Jesus nachfolgt, was wir tun. Wir haben auf unsere Fahne geschrieben, Jesus ist das Allerwichtigste. Und wir wollen Jesus nachfolgen. Und wenn Jesus diesen Auftrag gegeben hat vor 2000 Jahren, dann gilt er für uns. Und deswegen ist es uns völlig selbstverständlich, dass wir schauen, dass wir dort, wo wir an der Arbeitsstelle sind, dass Menschen zum Glauben finden, dass Menschen, die hier reinkommen, dieses Kinosaal, dass die zum Glauben an Jesus Christus finden. Und dass Menschen, die woanders, also in anderen Ländern, auch Jesus kennenlernen. Wir geben ca. 20% von den Einnahmen, die wir in der Gemeinde haben, die geben wir für die Mission ins Ausland. Dass Menschen dort Jesus kennenlernen sollen. Das ist unser Auftrag. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und er sagte, also bei euren Gottesdiensten, mir gefällt es schon ganz gut, ja. Aber wenn man euren Predigten zuhört, ihr kommt immer auf diesen Punkt mit Jesus. Immer wieder. Das läuft immer aufs Gleiche hinaus. Und da habe ich gedacht, der hat recht, der hat es verstanden. Und es geht nur um Jesus. Und wenn jemand Jesus kennengelernt hat, dann kümmert sich Jesus um die anderen Bereiche. Ist ja logisch. Also wir haben einen Auftrag. Du hast einen Auftrag. Als Müller. Und wenn jemand sagt, naja, Hauptsache ich bin Christ und ich habe Jesus kennengelernt und so, und das ist mit der Mission und mit anderen Leuten über Jesus reden, ist nicht so mein Ding, dann kann es ein Stück einfach Faulheit, Bequemheit und Ungehorsam sein. Es gibt unterschiedliche Begabungen, ja. Es steht nicht jeder hier vorne und predigt und nicht jeder spielt in der Band und erzählt von Jesus oder so. Aber wichtig ist, dass sie verstehen, dass es Jesus eminent wichtig war, dass Menschen zum Glauben finden. Und dass er uns deswegen beauftragt, dass wir diese Botschaft weitergeben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die vor anderthalb Wochen sich auf der Steinburg zugetragen hat. Steinburg kennt ihr alle da oben, ja. In Würzburg. Mein Bruder ist so Vermögensgeldanlageberater und er macht gerade so eine Weiterbildung zum Financial Consultant. Also ziemlich schwierige Ausbildung irgendwie, ich verstehe das nicht. Und dann treffen die sich so, seit einem halben Jahr geht es, treffen die sich immer so alle paar Wochen in Würzburg für 2-3 Tage oben auf der Steinburg und werden da unterrichtet und geschult. Und mein Bruder ist gläubig, der ist ein Müller, ja, der ist errettet. Und er hat sich diesen Auftrag gestellt und hat gesagt, ja Jesus, ich stehe in dem Auftrag. Und als er dann die anderen Kollegen da kennengelernt hat, teilweise sehr wohlhabende Vermögensberater, Anlageberater, hat er Gott gebeten, hat gesagt, Herr, gib mir die Gelegenheit, diesen Menschen von dir zu erzählen. Das sind Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, hier, Tüte, ja, unten, mit beiden Füßen fest im Leben. Und er hat gedacht, wenn ich dem was von Jesus erzähle, ja, die lachen ja nur. Und dann hat er gebetet und diesen Abend sind wir in die Kneipe gegangen irgendwie und halt so ganz normal, was man halt so macht. Ja, und mein Bruder, der wollte dann nicht mitmachen und hat gedacht, wann will ich den von Jesus erzählen? Und der ist immer, der Druck hat sich erhöht und er wusste, wann man den irgendwas sagen soll, weil er den Auftrag gehabt. Und dann kam der letzte Tag vor anderthalb Wochen oben auf der Steinburg und es war schon klar, der Tag geht dann rum und dann fahren sie alle in ihre Richtung wieder heim und dann war es vorbei mit der Chance. Und dann sagte der Referent, sagte, wir machen heute einen speziellen Tag, jeder kriegt heute die Gelegenheit, über ein Thema zu sprechen, 15 Minuten Vortragszeit vor den anderen und ihr habt eine Stunde Zeit zur Vorbereitung. So mit PowerPoint, Vortrag vorbereiten, irgendwie Erbschaftsrecht und irgendwie irgendein freies Thema dürft ihr wählen, ja. Mein Bruder saß drin und sagt, oh nein, also irgendein Thema. Ja. Die eine hat auch nicht gewusst, was, die wollte dann über die Vorteile vom Girokonto von der Abobank irgendwie berichten. Also irgendwie so halt. Und mein Bruder war irgendwie total aufgelöst, was mache ich hier, was soll denn dieser ganze Tag? Und dann spricht Gott zu ihm und sagt irgendein Thema. Und dann denkt er sich, ich kann doch nicht von Gott erzählen. So, und dann ist er in sein Auto gegangen und hat erstmal mit Gott gesprochen. Und dann hat Gott ihm ein Thema gegeben. Und das Thema hieß, die Bibel, ein Buch für dich. Dann hat er sich vorbereitet und dann ist er reingegangen und dann sind die Leute drin gehockt und da war mein Bruder dran. Und dann ist er vorgegangen und sagte, ja, er hat das Thema, die Bibel, ein Buch für dich. Und dass die Leute drin sitzen, also die solche Finanzkriegs, ja. Und dann sagt er, oh nein. Und dann hat mein Bruder angefangen zu erzählen, wer Gott ist, wer die Menschen sind, was sie getrennt sind. Und dass Gott als Schöpfer ein massives Interesse dran hat, uns als seinen Geschöpfen eine Art Gebrauchsanweisung mitzugeben. Und dass es die Bibel ist. Und alle Schicksalsschläge, die wir gerade so haben, wir kriegen Antworten in der Bibel drauf. Und dann hat er erzählt und Gottes Geist war da. Und dann hat er mein Bruder gesprochen. Und dann hat er zur Sportlerbibel, mein Bruder ist Sportler, hat immer Bibeln dabei, die er weitergeben kann. Und er hat gesagt, er hat Bibeln dabei und wenn jemand haben möchte, kann er eine Bibel anschließend haben. Und hat diesen Vortrag abgeschlossen, 15 Minuten waren rum. Die Leute sind da gesessen. Und sagt eine, sowas habe ich noch nie gehört. Und der Chef, das ist so ein ganz redegewandter Kommunikationstrainer, der sagte dann, also ich denke, wir können so nicht weitermachen. Wir brauchen jetzt eine Pause. Und die Leute waren von Gottes Geist total ergriffen. Und da hat er, jeder Einzelne hat irgendwas gesagt. Die Leute haben gesagt, das habe ich noch nie gehört, das gibt's nicht. Der eine sagte, das ist genau das Gleiche, was meine Frau seit einiger Zeit auch erzählt. Die hat einen Alpha-Kurs gemacht, ja. Und die Leute waren aufgewühlt. Vier Leute haben Bibel mitnehmen wollen. Und da sind minus 8 auf 6 gekommen. Und da sind minus 6 auf 4 gekommen. Und vielleicht minus 4 auf 3. Oder minus 3 auf 1. Es spielt keine Rolle, aber Gottes Geist war da. Und Gott hat zu den Leuten gesprochen. Und da ist was geschehen. Da ist Wachstum geschehen. Ob dann jetzt einer schon auf 0 gegangen ist, das weiß ich nicht. Das spielt auch gar keine Rolle. Aber Gott hat ein ganz tiefes Interesse daran, dass wir an diesen Punkt kommen, wo es heißt minus 0. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass es hier geschieht, in diesen Gottesdiensten, jeden Sonntag, dass Menschen eine Stufe hochrutschen und dass sie an den Punkt kommen, wo sie vor Gott endlich kapitulieren und sagen, ich bin Sünder, ich schaffe nicht, ich brauche dich. Und dann beten alleine oder mit jemand anderem und dann sich ihr Leben Jesus anvertrauen. Und das ist unser Auftrag als City Church. Und deswegen machen wir das jeden Sonntag hier, damit das geschehen kann. Und wenn es geschieht, dann vermehren wir uns. Aber nicht, weil wir das wollen, sondern weil Gottes will. Es ist Gottes Wunsch, dass es geschieht. Und für die Nuller unter euch, das kann sein, dass du jetzt denkst, ja, ich habe einen Auftrag, aber irgendwie, ich weiß auch nicht so recht, wie ich den umsetzen soll. Ja, nicht jeder ist so, macht so eine Ausbildung zum Financial Consultant oder so. Es spielt auch gar keine Rolle, egal wo du stehst. Gott hat einen Auftrag und Gott möchte dich benutzen und gebrauchen. Und es kann sein, dass für jeden völlig anders ausschaut. Aber was ich weiß, dass Gott möchte, dass du diesen Auftrag wahrnimmst. Und Gott möchte, dass du für Menschen betest. Für deine Freunde, dein Ehepartner vielleicht. Egal, du sollst beten für Leute, dass Gott was tut, was macht. Das kannst du in jedem Fall machen, das kriegt keiner mit. Du kannst beten. Und du kannst selber, wenn Gott dich führt, dann einfach Leute ansprechen. Wenn die Gelegenheit da ist. Nicht krampfhaft, sondern von innen raus, vom Herzen. Und das Dritte, was du machen kannst, du kannst Geld geben. Nicht für die City Church, ja, sondern damit dieser Auftrag ausgeführt werden kann, ja. Das heißt im Römerbrief, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Jeder hier im Kino, jeder weltweit. Ob Moslem, Hindu, spielt überhaupt keine Rolle. Und wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie soll ein Hindu, der von nichts von Jesus gehört hat, an Jesus glauben, wenn er nichts von ihm gehört hat? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie wollt ihr von Jesus hören, wenn ihr keinen Prediger habt? Oder wie wollt ihr von Jesus hören, wenn ihr nicht irgendjemand habt, der euch was von Jesus erzählt? Und wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Ich bin jetzt ausgesendet, beauftragt, von der Gemeindeleitung hier zu stehen. Ich habe einen Auftrag von Gott, über die Gemeindeleitung hier zu predigen. Und wir haben den Auftrag, Menschen auszusenden ins Ausland, dass sie dort predigen können. Und die brauchen Geld. Ich habe einen Job, ja, ich brauche jetzt kein Geld, um hier zu predigen. Ich brauche das nicht, Gott sei es gedankt. Aber andere Leute haben keinen Job. Die brauchen Geld von anderen Leuten, damit sie predigen können, dass sie Gottes Wort weitergeben können. Das ist ein Auftrag für uns. Und ich wünsche mir, das ist ein echtes Anliegen von mir, dass wir als City Church Und wir sind ja auch ausgesendet. Die Freie Evangelische Gemeinde in Heidingsfeld oben, die hat gemerkt, dass einige Leute einfach nicht erreicht werden. Hier sind so viele junge Leute. Ihr würdet nie nach Heidingsfeld hochgehen. Ja, das ist so irgendwie normal. Aber ins Kino kommt ihr. Und dann hat Gott unsere Pastor damals gezeigt, ihr müsst in die Stadt reingehen. Da erreicht ihr andere Menschen. Das ist wie so eine Krankheit. Wenn du unter Quarantäne bleibst, kannst du keinen anstecken. Ja? So, die müssen dorthin, wo andere Menschen sind, damit sie infiziert werden können von Jesus. Und dann haben wir den Auftrag, und 40 Leute sind ausgesendet worden. Wir sind gesandt worden, in diesem Kino Gottesdienste anzubieten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen können. Und ich wünsche mir, dass wir als City Church diesen Auftrag weitergeben, dass wir andere Gemeinden gründen. Ob das im Cineworld ist, ob das in Wertheim ist, oder egal wo, wir haben den Auftrag, uns zu vermehren. Am Donnerstag war ein Team von einigen von unserer Gemeinde und anderen Gemeinden im Knast. Die sind ausgesendet gewesen, in den Knast zu gehen und dort Gottes Gegenwart präsent zu machen. Das ist unser Auftrag. Und dazu ist Geld notwendig. Du kannst beten, du kannst Geld geben und du kannst selber was tun. Weil Jesus es so möchte. Nicht wir, sondern Jesus möchte es. Und nicht einfach nur so. Jesus ist nicht wichtig, dass er sagen kann, ja, wir haben jetzt schon 500 Christen in Würzburg oder 1000 oder so. Sondern es geht darum, dass Menschen aus dem verlorenen Zustand in einen erretteten Zustand kommen. Auf dass sie die Ewigkeit bei Gott sein können. Und Gott möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm bist. Und er möchte dich gebrauchen, dass andere Menschen auch die Ewigkeit bei Gott gebrauchen können. Ich bin am Ende und ich möchte beten. Ich möchte für zwei Gruppen beten. Ich möchte für diejenigen unter euch beten, die Nuller sind, klassische Nuller, die errettet sind. Und die einfach Gottes Auftrag für sich noch klarer erfahren möchten. Und ja, um diesen Auftrag richtig reinzukommen. Und dann möchte ich für diejenigen unter euch beten, die vielleicht bei -2, -1 stehen. Die wissen, es geht darum, mache ich den Schritt von -1 auf 0. Und für die letztere Gruppe möchte ich aus dem Römerbrief, das ist die gleiche Stelle, ein paar Verse vorher, noch vorlesen. Da heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das ist das, was wir hier predigen. Das Wort des Glaubens. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Dann wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heilen. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dazu ist es nur notwendig zu erkennen, dass wir ein Sünder sind und dass wir Jesus brauchen, der für unsere Schuld gestorben ist. Das ist ein kleiner Schritt mit einer irrsinnigen Tragweite. Vielleicht stehen wir alle zum Schluss zum Gebet auf. Jesus Christus, ich möchte dir Dank sagen, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du den Auftrag, den dir der Vater gegeben hat, dass du ihn treu wahrgenommen hast. Und wir stehen hier, weil du uns beauftragt hast. Und ich möchte dir Danke sagen. Danke für jeden Einzelnen, der an diesem Auftrag teilhat. Und ich möchte dich ganz konkret bitten, für all diejenigen von uns, die diesen Auftrag noch konkreter irgendwie erfahren möchten, dass du uns durch deinen Geist leitest und führst, dass sie immer mehr verstehen, was du von uns möchtest. Ich möchte dich bitten, dass wir sehr ganz konkret Menschen gezeigt bekommen, für die wir beten sollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Gelegenheiten gibst, wo wir einfach Geld geben können für Menschen, die ausgesendet werden sollen, damit dein Reich gebaut werden kann. Und ich danke dir, ja, für die unzähligen Menschen, die vor Hunderten von Jahren Geld gegeben haben für die Missionare in China, wo noch kein Mensch an dich geglaubt hat, wo Millionen Menschen inzwischen deinen Namen kennen. Und ich möchte Danke sagen für alle, die ja die ganzen letzten hundert von Jahren daran beteiligt waren, durch Gebete, durch finanzielle Gaben. Und ich danke dir ja auch für die Gemeinschaft, die wir hier haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir die nächsten Jahre, dass wir einfach treu sein können dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Dass Menschen dich kennenlernen. Hilf du uns dazu. Herr, und ich möchte jetzt auch für die bitten, die hier sind, die noch nicht durch die Tür durchgegangen sind. Ich möchte dich bitten, dass du sie durch deinen Geist einfach, ja, dass du ihnen zeigst, dass Sünde, die in ihrem Leben da ist, dass sie vergeben werden kann. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Mut machst, dass sie diesen Schritt gehen können, dich um Vergebung bitten können. Und dass du in ihr Leben reinkommst. Du klopfst an der Tür und ich möchte dich bitten, dass sie aufmachen können. Und dass, ja, dass sie dich kennenlernen. Dass du einfach reinkommst in ihr Leben. Und dass sie erfahren, was es heißt, den lebendigen Gott kennenzulernen. Herr, ich bitte dich um dein Segen. Segnet uns, ja, dir zur Ehre. Segnet uns, damit wir so leben können, wie du es für uns vorgesehen hast. Ich danke dir für jeden Einzelnen und bitte dich, dass wir mehr und mehr verstehen, was du für uns getan hast.